Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Und zwar heute die Folge, wir besprechen heute die Folge Kein Zurück, Staffel 4, Folge 11, in der wir Martin Lloyd endlich treffen und kennenlernen. Wenn ich heute hier noch so treffe, sind mit mir hier zugeschaltet Stefanie.
Hallo.
Der Christian.
Hallo.
Und der Pascal.
Hallo.
Yeah, vollzählig. Das heißt, wir können loslegen, nämlich mit der Folge, die im Englischen heißt Point of No Return. Das Drehbuch dazu hat Paul Mully und Joseph Melosi geschrieben. Regie hat William Garrethy geführt. Und die Erstausstrahlung war am 8.9.2000 und die Erstausstrahlung in Deutschland dann knapp ein Jahr später, 8.8.2001. In Universe ist das Jahr auch immer noch 2000. Und bevor wir die Folge zerlegen, das kennt ihr schon, hat Stefanie eine Zusammenfassung für euch.
Das Stargate Center wird von einem Verschwörungstheoretiker kontaktiert, der behauptet, er wisse über eine ganze Reihe von Vertuschungen der Regierung Bescheid, darunter auch über das Stargate-Programm. Es wird ein Treffen arrangiert zwischen O'Neill und ihm und O'Neill reist nach Billings, Montana, wo er Martin Lloyd trifft. Der erklärt, dass er sich nicht nur für den Weltraum interessiert, sondern auch aus dem Weltraum kommt. Martin besteht darauf, dass er ein Außerirdischer ist, der mit seinem Raumschiff auf die Erde gekommen ist und jetzt nur durch das Sternentor nach Hause zurückkehren will. O'Neill ist bereit, Martin als harmlosen Exzentriker abzutun. Aber verdächtige Umstände werfen weitere Fragen auf. Carter und Daniel, die Martins Hintergrund untersuchen, erfahren, dass seine Medikamenten sein Gedächtnis beeinträchtigen und dass es vier weitere Männer gibt, die Martin ebenfalls aufspüren wollen. Als Carter und Daniel ganz verschwinden und Martin O'Neill eine Reihe von Tor-Koordinaten vorlegt, beginnt O'Neill ihn ernst zu nehmen. Als Martin O'Neill und Tiaik zu seinem vergrabenen Raumschiff führt, wird klar, dass an seiner Geschichte etwas Wahres dran sein könnte. Martins Tor-Ordinaten könnten der Schlüssel sein und eine Reise durch das Sterntor zeigt einen verlassenen und verwüsteten Planeten. Als Martins Gedächtnis zurückkehrt, erinnert er sich an seine Heimatwelt, bevor sie von den Go'ul zerstört wurde. Er und seine Kameraden waren ausgesandt worden, um Verbündete für die Verteidigung ihres Planeten zu finden, aber als sie merkten, dass sie den Krieg verlieren würden, hatten sie ihr Schiff auf der Erde zurückgelassen und waren untergetaucht. Nun, da nirgendwo anders hinkam, kehrt Martin zur Erde zurück, wo er und seine vermissten Kameraden weiterhin im Verborgenen leben. Ende.
Martin! Ich mag Martin.
Yep. Martin ist toll. Ende.
Aber eigentlich alles Wichtige gesagt über die Folge, oder?
Ja.
Sind wir an der Stelle quasi nochmal fertig und bis nächstes Mal, ne?
Genau, in 14 Tagen, nee. Ich finde es wunderbar, wie sie hier in der Folge dieses Thema aufgegriffen haben. Was ist eigentlich, wenn das Stargate Center in Wirklichkeit existiert? Also hier fängt das ja an, dass sie das aufgreifen und mit Folge 100 wird es ja dann noch ein bisschen ausgebreitet. Und was wäre, wenn es das wirklich gäbe? Und jetzt haben wir tatsächlich jemanden, der mal in diese Rolle schlüpft und sagt, ich glaube ja, dass die Regierung so ein Programm hat und das vertuscht. Und jetzt kontaktiere ich die mal. Und die Idee dazu ist jetzt sogar zustande gekommen, weil Paul Mully sich damals im Internet umgeguckt hat, in den ganzen Fanforen und sonstigen Foren, und rausgefunden hat, es gibt wirklich Leute, die online diskutieren, dass das ja vielleicht alles die Wahrheit sein könnte. Und diese Serie existiert nur, damit es absurd wirkt, wenn jemand glaubt, dass es sowas gibt. Wenn was rausliegt, kann man aber sagen, ach Quatsch, das ist doch nur eine Fantheorie über die Serie. Genau das, was sie als Motto ja dann in Folge 100 machen werden. Und so ist auch diese Folge entstanden, weil irgendwelche Fans oder halt Verschwörungsspinner oder beides es nicht glauben können, dass es kein Stargate gibt. Ich glaube das ja auch nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass wir sowas haben.
Hm. Ja, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, woher versteckt man etwas am besten direkter Sichtlinie.
Ja, natürlich.
Ist jetzt so weit hergeholt nicht, aber natürlich gibt's dazu keine Belege, aber es ist wunderschön, wie sie das machen, das ist absolut richtig. Ja. Insbesondere mit seinem Telefoncall am Anfang.
Ja, und wir haben dann vorspult. Eine ganze Weile.
Ja, und wo ich mir auch denke, so ist er ja zu sich selbst ja inkonsequent. So aller, wenn die kommen, bin ich schon längst weg, aber dann eine halbe Stunde am Telefon runterlabern, also jetzt mal so gefühlt geschätzt.
Ja, stimmt.
Das reicht für das Militär locker, um ihn aufzuspüren und irgendwie ein Sondereinlasskommando dahin zu schicken.
Wobei er ja generell gezeichnet
ist. Auch häufiger angehört haben, weil er genau weiß, wo er wieder auf
muss. Ja, stimmt, das fand ich auch sehr faszinierend, dass er das hingekriegt hat, ja.
Er hat aber zwischendrin einmal, ach nee, es geht ja noch weiter, ne? Also.
Nein, das war nur zur Demonstration, das ist eine ganze Weile.
Ach so, er wollte das nur klar machen.
Ja.
Ja, ich finde es ja super, dass Martin da anruft und sagt, also ich weiß über euer Geheimprojekt Bescheid. Und dann listet er erstmal alle anderen Verschwörungserzählungen, die es gibt, auf, an die er auch glaubt, um ganz am Schluss zu sagen, ja, und dann gibt's ja noch dieses Stargate-Projekt und deswegen rufe ich euch an. Ich meine, wenn wir jetzt über das Jahr 2000 reden, darf man ja nicht vergessen, dass das ganze Thema mit diesen Verschwörungsspinnern damals ja wirklich noch als Nischenthema, es gibt da so eine kleine Handvoll Idioten, die sowas glauben, belächelt wurde. Und wenn man also sowas...
Das sehe ich heute immer noch so.
Ja, aber es ist mehr präsent, sagen wir mal. Es gibt, als alles noch viel besser war, hat uns das noch nicht so dauernd beschäftigt.
Früher konnten die Idioten das Internet nicht bedienen.
Das ist richtig.
Auch das, nee, aber es ist tatsächlich so, natürlich gibt es heute nur sehr wenige, die an all den Scheiß glauben. Das stimmt. Viele einzelne dieser ganzen Erzählungen haben es doch schon mehr oder weniger in den Mainstream geschafft. Und es gibt Verschwörungserzählungen, die, wenn du eine Umfrage machst, eine Mehrheit der Menschen glaubt. Und das war damals noch ein bisschen anders. Und wahrscheinlich hat das Internet da auch eine Rolle mitgespielt, mit der immer weiteren Verbreitung. 2000 war das ja nicht mehr nur so ein Nerd-Thema, aber es hatte noch nicht jeder ein Mobiltelefon mit Internet und es hatte auch immer noch nicht jeder einen Internetanschluss zu Hause. Da sind wir ja gerade in der Umbruchzeit. Ja, das hat es mit Sicherheit auch nochmal befeuert. Aber wie gesagt, damals war die Idee, da läuft einer rum und glaubt den ganzen Scheiß, halt noch ein Ticken witziger, als es heute ist, finde ich. Heute hat es eine gewisse Bitternis, die es da irgendwie noch nicht hatte. Aber ja, wie gesagt, er geht ja alles durch und wir sind ja noch vor 9/11, deswegen konnte das noch nicht mit dabei sein, aber so Mondlandung und Kennedy und sowas, das hat er ja alles mit im Repertoire.
Ja, und wie sie auch in den Audiokommentaren nicht müde wurden zu erwähnen, oder gut, nicht müde wurden, aber sie haben es mehrfach erwähnt, das war eine der wenigen Episoden, wo alles genauso umgesetzt wurde, wie sie sich das, als sie das Drehbuch geschrieben haben, vorgestellt haben. Ohne dass groß irgendwas verändert wurde am Skript, während sie an dem Skript gearbeitet haben. Es war dann alles so umgesetzt worden, wie sie sich das ganz am Anfang vorgestellt haben.
Ja gut, sie wäre da irgendwer
gekommen.
Deswegen
sind auch so kuriose Dinge noch drin, wie Tiaek auf dem Massagebett.
Wäre da jemand gekommen und hätte gesagt, ihr müsst das und das ändern, wäre das ja nur ein Beweis dafür, dass die Verschwörungen wahr sind. Die wollen nicht, dass wir das da drin lassen. Das muss einen Grund haben.
Und siehe da, lässt man die Autoren mal schreiben, kriegen wir Stories, die nachher auch noch relevant sind.
Aber Tiaek auf dem Massagebett ist ja wirklich
das ist schon,
Gold.
Ja, also, ist schon witzig. Vor allem, wenn er wieder so zu Jack kommt und sie die Hand aufhält.
Und dann auch noch mehrfach
seine Tasche.
Er wirft auch noch mehrfach nach im Hintergrund.
Das muss nicht das erste Mal gewesen sein, dass er O'Neill um Kleingeld angebettelt hat. Aber gibt man Tiaek dann kein Kleingeld? Hat der noch kein Konto? Ich meine, wir sehen Tiaek ja nicht wirklich so groß auf der Erde. Und es ist auch eine der wenigen Folgen, wo wir fast eigentlich ausschließlich nur auf der Erde sind, ohne Offworld. Mhm.
Wobei das immer noch einige der besten Folgen sind, da wo das der Fall ist.
Ich hab halt das Gefühl, sie wussten noch nicht, wie sie Tiaek in die Erde integrieren sollten, weil es war ja auch teilweise echt ein bisschen inkonsequent, wie man umgegangen ist. Einerseits durfte er mit raus, hat noch einen Schattennamen gekriegt, Murray, hey, den haben
ja,
wir auch noch
der öfter. Name ist, den hat er nur gekriegt, weil der lustig klang. Deswegen Murray. Weil sie gesagt haben, ja, sie haben sich halt einen Namen überlegen müssen und Murray klang lustig, also haben sie Murray genommen.
Auch schön.
Wo ist
aber
mein
nach
Stift hingekommen, mit dem ich abhake, was ich schon erwähnt habe?
Der ist weg.
Ja.
Aber nachher, als sie das Raumschiff ausbuddeln von den Aliens, dürfen die anderen Militärs nicht wissen, dass Tiaek ein Alien ist.
Ja.
Ja, das hat mich auch irritiert.
Warum?
Ach, da ist er. Ich habe ihn
gefunden. Hier gibt es Alien-Raumschiffe, aber keine Aliens in unseren Reihen. Nein. Ist hier Weibsvolk abwesend?
Hm. Und vor allen Dingen, wie konnten sie eigentlich davon ausgehen, dass, dass Martin direkt dann laut losplatt, du bist ja auch ein Alien.
Das war sehr optimistisch an der Stelle.
Ja, schon. Ich hätte es in seinem Charakter völlig verstanden, wenn er das getan hätte.
Nur weil ich gesagt habe, es ist eine der wenigen Folgen, die auf der Erde spielt. Es gab Kritik daran, dass die Folge nur auf der Erde spielt. Tschüss, Isis.
Oh. Ja, wie Pascal eben schon sagt, das sind mitunter die besten Folgen, weil meiner Meinung nach unter anderem, weil dann halt nicht so viel Wert auf lustige Special Effects und Alien und andere Kulturen sonst was gelegt wird, oder was jetzt nicht Wert drauf gelegt wird. Ich habe den Aufwand dafür gespart und kann mir mehr Aufwand reinstecken in das Erzählen einer Geschichte. Ne? Und habe alle Ressourcen dafür auch zur Verfügung. Und wenn in dem Fall auch das Skript wirklich so durchgegangen ist, ohne dass da irgendwie zu viele Köche dran rumgerührt haben, also die Szene mit Tirk auf dem Massagebett, die ja komplett auch im Hintergrund stattfindet. Ne? Also wenn wir zum ersten Mal sehen, dass Tirk auf dem Massagebett liegt und da Geld einwirft, ist das nicht das erste Mal, dass er das macht. Weil er wirft da Geld ein, er legt sich hin, er weiß schon, was passiert und er genießt einfach nur. Das heißt, das ist auch nicht das erste, der erste Geldeinwurf dort. Und dann kommt ja Martin rein und redet halt mit Jack. Und du siehst die ganze Zeit, genau. Und du siehst im Hintergrund die ganze Zeit nur so beiläufig, dass Tirk halt immer noch die Massage genießt und es wird kein Wort darüber verloren und gar nichts. Ne? Das hätten die rausschneiden können. Wahrscheinlich hättest du das selbst mit dem Cutting nachher noch rausschneiden können, ohne dass man das nochmal gesehen hätte. Aber
wie glücklich er da auch ist auf seine Massage, wenn ich meine, so viel schon erlebt, auch Abenteuer auf anderen Welten, aber das.
Der kam wahrscheinlich da rein, hat gesagt, Jack, was ist denn das für ein Schlitz? Ja, nimm mal die Münze, schmeiß mal rein, dann kannst du ausprobieren. Was diese Menschen für so tolle Sachen haben. Wenn sie mich mal rauslassen, kriege ich bestimmt noch mehr solche tollen Sachen mit.
Und ich hätte auch nur, direkt eins für sich auf der Basis bestellt.
Ich dachte, und nur O'Neill hat den Fehler seines Lebens gemacht, als er das dann gemacht hat.
Ach ja, Tirk darf auch mal ein paar schöne Momente da haben, statt immer nur im Bunker zu sitzen und auf Mission zu gehen.
Ja, und er darf auch dann mal Gefühle zeigen und lachen.
Ja, das stimmt.
Außer wenn er Marty einsperrt.
Ja, die Antwort war, ich war auch keine Absicht, ich wollte nicht beißen.
Wo ist eigentlich Martin?
Er wollte sein Medikament unbedingt nehmen. Ja, ich werde dann manchmal etwas nervös. Tut mir leid, dass ich dich beißen wollte.
Aber nochmal an den Anfang der Folge, also die Leute, die hier zuhören, haben es vielleicht schon gemerkt, in der Folge geht es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr um witzige Dinge, die wir gesehen haben, als beim letzten Mal, wo das ein bisschen weniger war. Die Folge beginnt ja damit.
Die Folge ist ja auch dafür gemacht einfach. Ja,
absolut. Mhm. Es beginnt ja damit, dass SG-1 sich im Besprechungsraum versammelt, weil sie wurden spontan herzitiert und ganz dringend und wichtig. Und Daniel sagt dann so, ich hoffe, das war wichtig. Ich war hier gerade am alte Texte übersetzen. Und Sam, ja, und ich war gerade in dem und dem Projekt. Das ist ja total blöd gerade. Hoffentlich ist es wichtig. Und Tia gesagt, ja, und ich war gerade im Kelnorem. Also ich wollte da auch nicht gestört werden. Und Jack guckt halt ganz ernsthaft, ja, und ich wollte auch etwas gerade, also auch was sehr Wichtiges machen. Irgendwas Wichtiges wollte ich gerade auch anfangen. Das ist so eine 10-Sekunden-Sequenz, die nochmal richtig schön die Charaktere eigentlich definiert.
Wir können jetzt noch drüber streiten, ob O'Neill gerade Simpsons gucken war oder gerade seine Augenlider und auf Löcher untersucht hat. Oder irgendwas dazwischen.
Beides.
Beides, wahrscheinlich parallel, genau.
Genau. Aber das ist ja was ich durchziehe. Ich meine, klar, Tirk, bei Tirk passt das halt mit Kelnorem, das muss er halt auch machen. Aber bei Daniel und Sam ist es halt auch die Nerds, die nie Feierabend haben, weil es gibt so viele interessante Dinge, die man tun kann, da kann man ja nicht relaxen. Und Jack, der ja immer wieder dann auch mit, ich wollte eigentlich angeln gehen, warum wollt ihr arbeiten, wir haben doch Urlaub. Das zieht sich ja durch die ganze Serie so ein bisschen als Running Gag, nicht so richtig, aber so als Backstory-Joke so ein bisschen durch. Ja, dann kommt die Szene, die du gerade eben schon vorgestellt hast, Stefania, mit dem Tonband. Da hat einer angerufen und der weiß Dinge. Ja.
Aber da werden ja unsere vier auf einmal ja zu Undercover-Agents. So à la, findet raus, wer das ist, egal wie.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, O'Neill, klar. Sam mit Abstrichen, okay. Aber Daniel und Tialk?
Auch Daniel traue ich auch noch zu, der kann einfach durch irgendwie seine Fähigkeit zu jedem beliebigen geisteswissenschaftlichen Thema einfach mal einen halbstündigen Vortrag zu halten, kann der, glaube ich, schon ganz gut undercover gehen. Zugegebenermaßen mehr als irgendwie eine alternative Version von sich selbst, als jetzt irgendjemand Beliebiges. Aber das glaube ich noch, während Tialk halt echt schwierig.
Aber genau das wird ja eigentlich auch dargestellt. Während Jack halt irgendwie zu Martin geht, um mit ihm zu reden und Sam irgendwie im Überwachungsvan dann halt die ganze Technik bedient, warum auch immer sie das kann, ist halt irgendwas mit Technik. Und
oh
Sam
ja,
kann,
und Daniel
kann
dann meint, ich weiß nicht, wir überwachen ihn ja, sollten wir nicht irgendwie Trenchcoats tragen? Genau.
Bei Tialk wird das nachher noch reingebracht mit, er liegt da halt auf dem Bett und lässt sich massieren und eigentlich hält er sich raus. Was mich gewundert hat ist, klar, man will unsere Hauptdarsteller zeigen, man will unsere Figuren zeigen, aber es hätte doch jemand Besseren gegeben als Tialk, um ihn in die Küche zu stellen und so zu tun, als wäre hier der Koch, oder? Also, wenn da zufällig...
Ach, Details.
War der Laden eventuell geschlossen und alle drumherum sind auch Statisten?
Bin ich fast ausgegangen, muss ich sagen.
Weil wenn das Restaurant ansonsten offen ist und die ganzen anderen Gäste echte Gäste sind, hätte ich gern die Szene gesehen, wo irgendjemand zu Tialk geht und was bestellen will und Tialk dem verklickern muss, dass er gerade keine Zeit hat.
Ja. Also es war mindestens
gefilzt.
Vor allem,
gefilzt. Weil er ja dieses Rad, wo die Bestellungen dran sind, extra dann so dreht, dass die Kamera dahin schaut und die können ja dann die Bestellungen gar nicht richtig abarbeiten.
Also es wird uns nicht klar gezeigt, aber ich würde auch vermuten, wenn so ein super geheimes Regierungsprojekt gerade irgendwie droht, die Geheimhaltung zu platzen, genau.
Alle
dann,
in einen Flieger gepackt und
genau. SG7 bis 12 zieht Privatklamotten an und geht dorthin und tut so, als wollte da was essen und was trinken. Ne?
Ja, gemeinsamer Lunch.
Was Jack bestellt hat, Cherry Pie und Kaffee. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Twin Peaks, weil der bestellt auch immer Cherry Pie und Kaffee.
Okay.
Ja, bin ich jetzt überfragt, aber
ich habe das auch nicht gesehen, aber ich habe. Oh mein Gott, ich muss euch dann nachher noch einen Link schicken. Ich habe das gelesen und dann habe ich natürlich nachgeschaut und ja, das ist auf jeden Fall irgendein Pie, aber ich glaube, das allererste war mal Cherry Pie und Kaffee. Das ist wohl süchtig nach Kaffee. Und dann bin ich über ein Video gestolpert, das alle Szenen von Twin Peaks, wo er Pie und Kaffee bestellt hat, oder jemand von den anderen Darstellern so zusammengeschnitten wurde und ratet, über wen ich gestolpert bin.
Ich habe keine Ahnung.
Don S. Davis in einer Militäruniform, aber dann Major. Der hat nämlich dort auch mitgespielt in der Serie.
Also okay. War Hammond auch
schon bei Twin Peaks? Ich habe die nie gesehen, keine Ahnung. Willst du sagen, die zwei Serien spielen vielleicht im gleichen Universum?
Vielleicht erzählen sie beide eine Verschwörungstheorie aus, von daher, wer weiß.
Also ich habe Twin Peaks nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was es dort geht.
Es ist wohl ein Mädchen, was im Wald ermordet wurde und das ist ein FBI-Agent, der dann dort hingeht, um zu ermitteln, warum.
Klingt so nach Akte X-Light oder so. Aber gut, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Alle Fans der Serie sehen uns das bitte gerade nach, dass wir da so unwissend sind.
Wir können ja auch nicht alle Serien der Welt gesehen haben. Dafür gibt es andere Podcasts. Wo sie dann ja wirklich in den Plot und den Dialog auch reingebaut haben, dass das In Your Face, den Meta-Joke mit wir gucken gerade eine Serie über diese Verschwörungstheorie, ist ja dann schon direkt im Bistro, als Martin sagt, hier, ein super geheimes Regierungsprogramm. Sie veranstalten Reisen zu anderen Sonnensystemen mit Hilfe einer Vorrichtung, die sich Stargate nennt. Und Jack antwortet ganz trocken, ja, klingt nach einer hübschen Idee für eine Fernsehserie. Ja, würde ich zustimmen. Also, so, Stefanie zeigt uns gerade ein YouTube-Video auf ihrem Handy mit Donna Davis in der Uni. Also wenn ich den Kontext nicht wüsste, hätte ich gesagt, das ist jetzt ein Screenshot aus einer Stargate-Folge, ja. Donna Davis in der Gala-Uniform.
Ja. also Theorie bestätigt.
General Hammond nur mit weniger Abzeichen, weil es
ja, ein
Major in der Folge.
Ja, damals halt noch.
Also in dieser Serie.
Mhm. Vielleicht spielt es einfach früher.
Mhm. Ja, es spielt
da war er noch Major.
Zu einem früheren Zeitpunkt.
Was auch immer er da in Twin Peaks gemacht hat, er wurde dann irgendwann abberufen, weil er musste halt nach Colorado.
Ja, er musste General West ersetzen.
Genau.
Auf einmal hatte O'Neill ein L mehr. Also, schnell geht's.
Ja, und um dann gerade weiterzumachen mit wirklich einem dauerhaften In-Joke in der Serie, die, also, sie hatten da schon bessere Cover-Stories mit Sam arbeitet irgendwie in der Astrometrie und Gedöns, ne? Jack will ja dann Martin erklären, dass es ja wirklich ein geheimes Projekt namens Stargate gibt. Soweit sind die Recherchen ja korrekt. Aber es geht natürlich nicht um irgendein Gerät, um zu anderen Planeten zu reisen, sondern um Magnete.
Das ist die Lösung für alles.
Die Anspielung war jetzt sowas von.
Die war klar. Super. Es geht um Magnete. Ja, okay. Also als Gag funktioniert das. Aber man würde ja erwarten, dass sie inzwischen einen einstudierten Text haben für was ist, wenn einer dich nach dem Projekt Stargate fragt. Also spätestens nach der Aktion mit dem Journalisten damals, wo sie ja schon eine Cover-Story gebraucht haben. Ja. Aber apropos der Journalist, ob der auch in diesen, ich vermute mal, Jahr 2000, du hast eben schon gesagt, Christian, es gab noch kein Facebook. Das heißt, irgendwo haben die da irgendwelche Forums, Aktivitäten, wo sie sich über das, vielleicht IRC, genau, wo sie sich über das Projekt Stargate austauschen. Mhm. Es müsste ja doch irgendwie, also wie viele Leute haben irgendwelche Dinge nach draußen geleakt, dass es lohnt, irgendwie online, lohnende Anzahl Menschen online gibt, die sich darüber unterhalten, dass es dieses Projekt Stargate gibt? Da muss ja schon einiges mal durchgestochen worden sein, oder? Ich meine, der Journalist von damals kann immer viel erzählen.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, was sie mittlerweile alles einfach quer durchs Land transportiert haben, nach Area 51 und so, und drei oder vier Leute vom NID haben, die mittlerweile irgendwo im Knast sitzen und vorher zumindest durch ein Militärgericht gegangen sind wahrscheinlich. Also da gibt's schon verschiedene Szenarien, in denen es irgendwo Infos gibt, die zwar wahrscheinlich ja Geheimhaltung unterliegen und geschwärzt werden, wenn man sie irgendwo offiziell rausgibt, aber dass da mal irgendwie so zumindest ich sag mal, ein Stargate-förmiges Loch in den geschwärzten Stellen zurückbleibt, das finde ich jetzt nicht so weit hergeholt.
Ich meine, wir sind ja nicht mehr allzu viele Folgen davon weg, wo dann halt es auch mit Wormhole Extreme zum Thema gemacht wird und dieser Joke dann auch weitergetrieben wird. Wir produzieren jetzt eine Serie für bessere Abstreitbarkeit. Also sie bauen es hier auf, aber offensichtlich hat das Stargate-Programm das große Problem, dass die Geheimhaltung gar nicht so einfach ist. Was ja ein gutes Statement gegen Verschwörungserzählungen ist. Nämlich, irgendwann kommt halt zu viel ans Licht und du kannst es nicht komplett geheim halten und deswegen brauchst du Tricks.
Ja, aber wir sind ja auch schon post Mayborn und seiner Clique.
Ja, ja.
Und wenn von denen Reicher, wenn von denen einer in der Kneipe saufen war und Scheißdreck erzählt hat.
Ja, oder halt in irgendeinem Forum unterwegs ist. Und
oder das.
Mit einer Flasche so Bier in der Hand zu Hause denke ich, ich mache
ja, nicht oder, oder guck mal, wichtig. Ich habe hier einen Wetterstein, IRC, meistbietender, danke. Nee, aber das gab's ja schon, deswegen würde ich darauf auch viel setzen, dass das über die Schiene vielleicht auch geleakt wurde oder einfach jemand dumm gelabert hat, weil er gerade einen zu hohen Alkoholpegel hatte.
Ja, eins der stärksten Argumente gegen Verschwörungserzählungen ist ja auch, ab einer gewissen Komplexität und Größe ist es unwahrscheinlich, dass so viele Menschen, die davon wissen mussten, damit es funktioniert und da keiner davon irgendwas mal publik gemacht hat. Genau das Problem haben sie natürlich hier auch. Allein schon das ganze Personal rund um den Cheyenne Mountain. Klar, du hast die SG-Teams, das sind alles irgendwelche spezial sonderausgebildeten Leute mit einem sehr strengen NDA, den sie unterschrieben haben. Aber du hast ja auch ja Zulieferungen drumherum, Forschungsgruppen, die daran beteiligt sind in Area 51 und so weiter und so fort. Und mit Sicherheit auch irgendwo den Grenzbereich, wo Leute zwar mit dem Projekt was zu tun haben, aber gar nicht wissen, um was es da geht. Und spätestens da hast du natürlich irgendwann auch so ein bisschen Informationsdiffusion. Das lässt sich halt nicht dauerhaft vermeiden.
wenn wir noch in dem Restaurant sind. Dieses New Cloverleaf Restaurant war damals das New Cloverdale Chinese Restaurant. Aber das gibt es so nicht mehr. Da ist jetzt die Buddhist Tzu Chi Foundation Surrey Office drin. Also man kann da nicht mehr reingehen. Das ist kein Restaurant mehr. Und in dem Restaurant ist hinten so ein ausgestopfter Truthahngeier zu sehen. Und der Vogel steht in den USA unter dem Schutz des Migratory Bird Treaty Act. Und nach US-Bundesrecht dürfen nur Regierungs- oder Bildungseinrichtungen Federn geschützter Vögel besitzen. Ein US-Restaurant dürfte wahrscheinlich heute keins mehr haben oder ausstellen. Man muss ja aber allerdings sagen, dass dass der Drehort ein Restaurant in Vancouver war. Also außerhalb der US-Gerichtsbarkeit.
Guter Punkt, ja.
Das war also ein China-Restaurant zu der Zeit damals? Mhm. Ja, das ist ja dann eindeutig belegt dafür, dass da das Target Center das Personal und alles ausgetauscht hat. Die haben das echt gut nach einem Diner aussehen lassen. Für Martin.
Ja, siehst du mal. Aber jetzt kommen wir ja zum Kater und How to make Geheimdienst oder so.
An was ist die Frau eigentlich nicht ausgebildet? Jetzt, also sobald es was mit Technik zu tun hat,
An Beziehungsführung.
Ja, gut, okay. das ist aber ein allgemeines Problem in teambasierten Fernsehserien, dass so der Techniker kann alles mit Technik grundsätzlich und immer, egal ob das irgendwie eine Abhörvorrichtung oder die Umprogrammierung des Linux-Kernels innerhalb von 20 Minuten oder sonst irgendwas.
Lockpicking.
Ja, ich mein, man darf nicht vergessen, ne? Jahr 2000, irgendwie 2000 oder 99 sogar gedreht. Wahrscheinlich ist auch ein großer Teil der Produktionsmannschaft der Meinung, wenn wir eine Figur haben, die irgendwas mit Computer kann, dann kann die halt alles, was mit Computer zu tun hat. Das ist ja nicht nur in-Universe irgendwie so ein Missverständnis, sondern teilweise bis heute ein Missverständnis bei vielen Menschen.
Ich wollte gerade sagen, was hat sich jetzt so sehr geändert zu heute? So, oh, du machst das mit Computern, kannst du meinen mal reparieren? Wie ja, oft so hast ähnlich. Du den Satz gehört? Wie
genau,
oft?
Genau das meinte ich. Nur, dass sie dann halt auch noch das Lockpicking-Set aus... Also, auf der einen Seite... du noch nicht, okay. Auf der einen Seite fand ich es halt ein bisschen...
Ich habe andere Sätze schon gehört.
Ich wollte da auch gerade widersprechen, wie oft musstest du jetzt schon die iPhones von deinen Eltern reparieren? Auf einmal ist sie ruhig. Okay, gut.
Beim Lockpicking-Set dachte ich mir im ersten Moment auch so, jetzt kann sie auch noch das. Andererseits, unter IT-Nerds und Technik-Nerds in meinem Umfeld, also ich kenne keinen Nicht-ITler, der ein Lockpicking-Set hat, ich kenne aber einige ITler. Also es scheint auch nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein, dass es da so... Interessensüberschneidung.
Wo du es jetzt sagst, ich war, glaube ich, damals der Meister im Türenöffner im Wohnheim, wenn sie mal nur einen Schlüssel drin liegen gelassen haben.
Ja.
Verdammt.
Deswegen, also das auf den ersten Blick irgendwie weird, auf den zweiten Blick, wenn du in einem Nicht-IT-Unternehmen arbeitest als der eine ITler, dann rufen die dich auch für alles, was irgendwie einen Bildschirm hat. Oder um Schlösser aufzumachen, offensichtlich.
Tja, ja. Blöd. Liebe ITler, die hier mithören, wir fühlen mit euch.
Aber ja, du wolltest gerade eigentlich auch noch über Sam reden, die jetzt den Überwachungsbus bedient.
Aber Sam bedient den Bus und lässt dann O'Neill über Tiag eine Nachricht zukommen. Weil Knopf im Ohr ging ja anscheinend nicht.
Der war gerade rausgefallen.
Ja, Martin hat ja geguckt, dass er kein Mikrofon trägt.
Ja, aber die 10.000 Kameras in der Bar hat er übersehen.
Naja, er ging ja davon aus, dass das ein sicherer Ort ist. Ich muss nur gucken, dass der nicht verwanzt ist, aber dass der Laden jetzt so schnell verwanzt ist. Das finde ich ja auch sehr schön. Also nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch bei den echten Verschwörungsspinnern. Auf der einen Seite wird Deep State hart überschätzt und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, und dann wird aber das, was der Staat in Wirklichkeit kann und ist, dann auch manchmal hart unterschätzt. Also er ist schon davon ausgegangen, dass es gefährlich ist, sich mit dem zu treffen. Der könnte verwandt sein. Aber dass sie den ganzen Laden einmal rumgedreht haben, das ist ihm nicht in den Sinn gekommen, weil das war dann doch zu viel.
Jetzt hast du den Kern jeder Verschwörungstheorie auf den Kopf gestellt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ja, natürlich. Mir tut ja eigentlich über die ganze Folge Martin total leid. Ich meine, ja, er glaubt irgendwie jeden Scheiß, aber es wird ja hier auch so ein bisschen hergeleitet, woher das kommt. Wenn du wirklich jahrelang unter Drogen gesetzt wirst und überwacht wirst und um dich herum andauernd irgendwelche weirden Dinge passieren, weil irgendwer irgendwas vor dir verstecken versucht, dann ist es nicht so weit hergeholt, dass der irgendwann anfängt, jeden Scheiß zu glauben über Verschwörungen, die er dann im Internet liest. Weil er hat ja tatsächlich in seiner Alltagserfahrung, ne? Und dann trifft er sich mit O'Neill und er hat ja einen Punkt. Er weiß Dinge und sagt, hier, ich weiß, dass ihr das... Und dann sitzt halt O'Neill da und streitet es ab und da tat er mir so ein bisschen leid. Er wird die ganze Zeit wie so ein Bekloppter hingestellt, der irgendwie jeden Scheiß glaubt und vielleicht auch einfach auf Drogen ist oder was auch immer. Und dabei erzählt er ja nur die Wahrheit. Also bei mir hat das Mitleid geweckt.
Ja, schon, aber du darfst nicht abstreiten, dass er ja auch wirklich unter Drogen ist.
Ja, ja, natürlich, deswegen. Das ist total verständlich. Aber da kommt er daher und von dem ganzen Bullshit, an den er glaubt, hat er den einen Punkt gefunden, der wirklich wahr ist und dann wird er da gegaslightet. Das ist...
Wobei an der Stelle auch bitte zu bemerken ist, wie konnte das bitte der CIA und KKG nicht auffallen, dass da vier Aliens auf dem mitsamt Raumschiff auf der Erde rumlaufen, einen ihrer Kollegen komplett unter Drogen setzen.
Wenn du Marty mitzählst.
Fünfmal Marty mitzählt, sie ihn komplett unter Drogen setzen, ein Psychoanalytiker erfinden samt Praxis und Büro und ihn das
mal. Weißt du, wie viele, also das weißt du, wie viele Leute sich irgendwie als Arzt oder Psychoanalytiker ausgeben in der Welt, geschweige denn in den Vereinigten Staaten im Jahr? Also
Deutschland, jeder, wo Heilpraktiker dran steht, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Also da gibt's sowieso schon genug, da fällt einer mehr oder weniger ins Gewicht und ich glaube, dass es da auch genug von diesen Fällen gibt, wo es irgendwie drum geht, jemanden irgendwie unter Kontrolle zu halten. Wahrscheinlich weniger mittelalte Männer als andere Sachen, aber trotzdem. Und das CIA ist etwas im Nachteil gegenüber dem Stargate Center, weil während sie zwar die Überwachungstechnologie haben, glaube ich, weiß das CIA offiziell nicht, dass es tatsächlich Aliens gibt. Und es ist deshalb tendenziell keine Priorität von denen, nach solchen zu suchen.
Also wenn irgendeiner rumläuft und so Spinnereien erzählt, dann werden die wahrscheinlich auch erstmal lächelnd weggucken. Die haben wahrscheinlich und in dem Forum eher einen Blick drauf gehabt auf diese ganzen anderen Verschwörungserzählungen.
Ein Point of Order noch. Ich weiß, du hast CIA und KKG gesagt und allgemein drei Buchstaben Akronyme gemeint, aber gerade der CIA kann es nicht aufgefallen sein auf der Basis von die dürfen überall außer innerhalb der USA.
Ja, das war auch mehr wirklich allgemein so, jedes Geheimdienst, der gerade in Frage kommt und im Zweifel, wenn der eine was mitkriegt, sagt der dem anderen halt Bescheid.
Ich würde ja umgekehrt eigentlich erwarten, dass das Stargate Center oder die Air Force allgemein oder im Zweifel der NID Online-Foren darauf, also die wir haben 2000, gab es da schon Google Alerts? Also, dass die da irgendwie Aktivitäten im Internet in irgendwelchen einschlägigen Verschwörungsspinnerforen im Blick haben, wenn da irgendwas über Stargate erzählt wird und die da deswegen so jemand wie Martin Lloyd eh auf dem Schirm haben müssten. Das würde ich sogar noch eher erwarten, als dass der CIA und KKG, wie du so schön gesagt hast, das auffällt, dass da irgendwie Aliens rumlaufen.
Jedenfalls wollte ich auch in die Richtung hinaus.
Ich habe mich nur gefragt, die sind auf der Erde gelandet, kannten sich nicht aus, überhaupt gar nichts, keinen Plan von irgendwas. Wie sind die an die an die Pässe gekommen, an diese Fake-Identitäten? Und wie schaffen die das, die Medizin von Marty zu, da noch andere Sachen reinzumischen? Weil ich denke mal, der kriegt das Rezept und dann geht er in die Apotheke und holt sich das. Wie kriegen die anderen Stoffe dann noch rein?
Also das
brechen erste, die da auch in sein Haus ein und
also das erste ist in den USA, glaube ich, das geringere Problem, weil du da ja nicht
ja,
so
aber wenn du keinen Plan von irgendwas hast.
Ja, aber die werden sich ja erstmal umgeguckt haben, zusammen mit Martin. Also es wird ja schon angedeutet, dass die hier versucht haben, unterzutauchen, aber er hat es irgendwie nicht geschissen bekommen oder so. die werden sich erstmal in Ruhe umgeguckt haben, sich informiert haben, sind ja offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Und wie ich an irgendwie Dokumente komme in den USA, ich lerne, wie ich ein Auto fahre, gehe zur nächsten Zulassungs-, wie heißt das dann dort, diese Führerscheinstellen, mache einen Autoführerschein, und das ist ja deren Äquivalent von dem, was wir hier Personalausweis nennen. Und das kannst du machen, und da musst du halt auch sonst nicht viel vorlegen. Du sagst denen irgendeinen Namen und Adresse und gibst ein Bild ab und fertig. Und schon hast du ein Ausweisdokument. Und alles Weitere kriegst du dir sonst wie dann erschwindelt und irgendwie hingebogen. Und das mit den Medikamenten, im Zweifel fancy Alien-Tech. Also wenn er da dieses Raumschiff irgendwo verbuddelt hat, keine Ahnung, was sie sonst noch an Technologie mit sich rumschleppen. Also das herzustellen, glaube ich, das muss man dann irgendwie als, die sind halt Aliens, die können so Dinge betrachten.
Tatsächlich ist, glaube ich, das Raumschiff zu verbuddeln so das Beeindruckendste an der ganzen Geschichte, weil dafür brauchst du schweres Gerät, was du tendenziell erstmal nicht selber bedienen kannst.
Und du brauchst einen Garten.
Je mehr ich so drüber nachdenke. Wenn es
eine Rettungskapsel ist, vielleicht ist sie auch eher zum Schluss ein bisschen in den Boden abgestürzt.
Ja, vielleicht.
Und dann
ja,
ist Gras drüber gewachsen.
Im wahrsten Sinne.
Und das mit den Medikamenten, wie sie es an ihnen kriegen, also wenn sie es hinbekommen, dass da eine Fake-Praxis ist, wo er das Rezept kriegt, dann ist wahrscheinlich zufällig im gleichen Gebäude unten eine Fake-Apotheke, in die nur er geht.
Aber das ist doch schon im Erdgeschoss gewesen. Also es war doch.
Dann halt nebendran. Ja. Dann ist er halt direkt nebendran eine Apotheke, die zufälligerweise immer dann geschlossen hat, außer er hat gerade einen Termin. Oder der Fake-Doc kann natürlich auch gelogen haben beim, ich habe ja nur die Rezepte ausgestellt. Vielleicht kriegt Martin Lloyd halt seine Medikamente immer direkt vom Doc und hat das halt nie hinterfragt, weil er halt keine anderen Erfahrungswerte hat, um zu merken, dass das irgendwie nicht normal ist. Also kriegst du alles hingebogen.
Da muss er die Medikamente aber schon bekommen haben, bevor die quasi diese Fake-Story mit dem Psychiater erfunden haben, weil sonst, der kennt ihn ja.
Er wollte das doch, Marty.
Erst in der nächsten Folge.
Das kommt erst danach, dass er jetzt wieder alles vergessen will.
Stimmt. Ja, okay, hab nichts gesagt.
Ja, die können dem ja irgendwas untergejubelt haben, haben ihn unter Drogen gesetzt,
ja,
haben ihn manipuliert und dann haben sie eine Cover-Story drumherum gebaut, damit er halt irgendwie weiß, das warum er Medikamente nimmt. Ne? Ja.
Und was ist mit ihrem größeren Schiff passiert?
Das wird noch im Orbit rumhängen.
Ja. Sehen wir ja noch.
Hinterm Mond geparkt.
Da findet es keiner.
Da, wo die Nazis wohnen?
Ja, damit die sich das kurz ausleihen können für Spritztouren. Und hat Marty jetzt ein Implantat im Gehirn oder nicht?
Also er ist sehr davon überzeugt. Aber ich sag mal so, im Kontext dieser Geschichte, wahrscheinlich ist das so. Keine Ahnung, wie er es rausgefunden hat, aber wahrscheinlich ist das wirklich so.
Aber er hat ja ziemlich gut auch geraten, was die Sache mit der Erde als Ursprungsplanet und dass die Leute von hier versklavt wurden, und hat er ja ziemlich gut getroffen mit seiner Raterei. Vielleicht wissen die das auf dem Planeten, wo er herkommt, auch. Vielleicht war oder das da ist offen bekannt.
Wissen, dass sie sich auch angeeignet haben, nachdem sie auf der Erde gelandet sind.
Ja, aber woher wollen sie genau das wissen?
Ja, im Sinne von geschlussfolgert so. Sie wussten, sie sind nicht der Ursprungsplanet, wo die Menschheit herkommt. Vielleicht haben sie auch deswegen nach der Erde gesucht, weil sie gesagt haben, okay, es gibt hier nur historische Aufzeichnungen für die letzten 2000 Jahre. Wir sind ziemlich sicher, dass davor hier noch kein Mensch gelebt hat. 5000 Jahre oder so. Wir sind ziemlich sicher, dass es keine archäologischen Funde für vorher gibt. Vielleicht war er dort schon Verschwörungsspinner und hat dort schon jedem erzählt, in Wirklichkeit kommen wir von wo ganz anders. Und keiner wollte es ihm glauben, bis die Goa'uld da waren.
Aber welcher Goa'uld ist auch auf seiner Welt eingefallen? Das ist ja auch ungeklärt.
Und warum wurde dort alles vernichtet? Also,
weil die sich nicht haben versklaven lassen, und dann zerstören die Goa'uld alles, wie wir schon mehrfach gehört haben.
Aber du kannst halt auch Krieg führen, die Infrastruktur so weit zerbomben und die Bevölkerung so dezimieren, dass du dann nachher wenigstens noch ein paar Sklaven übrig hast. Aber wenn es dort keinen Naquada gibt, dann haben die Goa'uld ja auch kein Interesse dran, dort. Also dann haben sie den Rest vielleicht einfach mitgenommen, die sich unterworfen haben. Goa'uld haben ja selten Interesse an Planeten ohne Naquada.
Aber wissen wir nicht. Werden sie auch nie erfahren, glaube ich. Nee. Wer das war. Aktuell ist noch Apophis ist noch tot, ne?
Er ist noch schon wieder tot.
Nee, noch schon wieder am Leben.
Ja, ach so.
Aber wir töten ihn erst am Ende der Staffel.
Ah, mal wieder. Mhm. Aber wirklich schön, wie sie hier den Martin komplett aufgebaut haben. Also das wandelnde Klischee eines Verschwörungsspinners, um dann daraus zu drehen, naja, also eigentlich hat er ja im Großen und Ganzen recht. Er glaubt dann noch zusätzlich viel Scheiß dazu, den er im Internet gelesen hat. Aber im Großen und Ganzen hat er ja recht und damit. Bitte?
Und danach hat dann jeder Verschwörungstheoretiker geglaubt. Vielleicht bin ich auch auserwählt.
Ja, ja, genau das.
Ich habe recht. Aber
gleichzeitig das ganze Thema aber auch so lächerlich gemacht. Also ne, selbst bei Hammond spult das Band vor. Naja, mit dem Stargate hat er halt richtig getippt, aber der Rest ist ja total lächerlich. Bis hin zu, dass sie ja bei ihm dann in der Wohnung rumlaufen und ja, ne, irgendwelche Puppen von Grace und sonst was da rumstehen. Wobei die ja auch real sind innerhalb der Stargate-Welt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, da haben die Set-Designer, die sind vorlausig rausgegangen. Die haben super Arbeit geleistet. Kriegen dann nur den Auftrag, gestaltet das so, dass es so verschwörungstheoretisch aussieht. Und dann haben die alles reingepackt, was ging.
Ja, ich habe schon 10 Lavalampen aufgestellt.
Ich lieb's ja, wie Sam vor dieser Puppe von einem Grey steht und sagt, der kommt mir bekannt vor.
Ja. Sie haben auch eine Kameraeinstellung, wenn sie erst die Tür reingekommen sind oder sie liegen vorne so zwei Bälle, die aussehen wie Augen und vorne dran ist noch irgendwas Blaues und ich habe das gesehen und habe gedacht, es sieht aus wie das Cookie Monster.
Wir wissen nicht von welchem Planeten. Wir wissen nicht, von welchem Planeten das Cookie Monster stammt.
Wenn ihr die Folge das nächste Mal seht. So, ja. Das Krümelmonster.
Das ist ja mal wichtig. So aus. Das müsste real sein, das ist wichtig. Kekse.
Ja, damit kann man nie irgendwas verkehrt machen.
Ja, und dann hat ja Tirk diese Spielzeugwaffe, so dieses Plastik-Kinderspielzeug, wo du, wenn du den Abzug ziehst, blinkt es und macht Geräusche in der Hand und drückt da drauf und das Ding macht halt Krach und in seiner unnachahmlichen Tierart, offensichtlich ist diese Waffe ineffektiv.
Ja.
Das ist auch einer der besseren Tierart-One-Liner. So.
Ja.
Dann nicht.
Aber mal noch über reale Verschwörungserzählungen zu reden. Was haben sie mit Walter angestellt? Wo ist Walter? Warum ist er nicht da? Warum sitzt Sam auf seinem Platz und bedient den Computer?
Der hatte Urlaub.
Ah, okay. Und sie haben sonst leider auch wieder das Problem, Walter ist nicht da. Wer hier kann sonst noch eine Tastatur bedienen? Sam, du musst leider, glaube ich, gerade das Gate hier den Arbeitsprozess machen. Ist leider sonst keiner in der Lage dazu.
Ja, der Nächste, der zum Schichtwechsel gekommen wäre, der stand noch im Stau und war noch nicht da. Der nächste Gate-Techniker.
Techniker ist informiert, ja.
Ach, vielleicht war es das. Vielleicht ist Walter spontan krank geworden und sie konnte den Dienstplan nicht ändern. Naja, heute wollten wir sowieso, haben wir sowieso keine Abreisen. Ja, dann Sam, wähl mal bitte hier Martins Heimatplaneten an. Du weißt ja, wie das geht.
Ja, du hast das Programm geschrieben, du musst es wissen.
Ja, ja.
Die vier anderen Deserteure, wie Marty sie ja dann auch zum Schluss nennt, die geben aber bis zum Schluss nicht zu, dass sie auch von diesem Planeten sind. Die bleiben ja bis zum Schluss in ihrer, nein, sie sind Agenten-Rolle drin.
Ja, und dann sind sie ja untergetaucht wieder.
Ja, die flüchten ja dann oder die nehmen Marty ja dann mit in diesem grau-grünen Van.
Oder wie nennt man diese Farbe?
Ja, und die hatten auch wirklich grau-grünen Van im Skript stehen. Und es ist dann auch so geblieben, die mussten dann halt einen grau-grünen Van suchen.
Nein.
Doch.
Man würde ja erwarten, dass sowas dann irgendwie im Skript steht und dann holt man irgend so einen Bus und dann ändert man die Farbe noch ad hoc.
Van, ja, nein. Die müssen dann auf die Suche gehen nach einem grau-grünen Van.
Sehr schön.
Und der ist auch nicht gefahren bei den, wenn man den Innenraum sieht, wenn Marty sich mit den anderen unterhält. Da sind die nicht gefahren, es ist einfach nur Gewackel und Kameraführung.
Ja, viel zu aufwendig, da drehen, fahren, Fahrzeug zu machen, wenn man das auch einfach irgendwo am Studio stehen haben kann.
Ich hätte ein gutes Trinkspiel für diese Folge.
Du okay. Hörst, du siehst mindestens 6 offene Ohren, ja?
wenn ich die Folge nochmal guckt, jedes Mal, wenn die Kamera eine 360-Grad-Führung macht oder so irgendwie im Kreis fährt, eintrinken.
Okay.
Ich vermute, da wird einem schnell schwindelig dabei.
6 oder 7 Mal mindestens, glaube ich. Wo sie diesen, das ist, glaube ich, so der Signature-Kameramove von dieser Folge.
Ist es irgendwas, was der Regisseur mag? Oder war das der Kameramann, der da Bock drauf hatte? Wie kommst du sowas?
Nein, es ist dann einfach, wie sich die Szene entwickelt. Die haben jetzt, sind jetzt nicht näher drauf eingegangen, aber meistens finden die Kameramänner es nicht so toll, solche 360-Grad-Moves machen zu müssen, vor allem nicht mit so einer Handheld-Kamera. Ich glaube, die Szene im Lagerhaus, wenn Carter und Daniel dann ins Lagerhaus gehen, dann sieht man ja sie und nur den vorderen Teil vom Raum. Und dann schwenkt auch die Kamera so 360 Grad einmal außenrum und wir sehen den Rest vom Raum und dann so wieder Carter und Daniel. Und dann treten die zwei Leute vor die Kamera mit den Waffen und die waren die ganze Zeit schon hinter der Kamera gestanden. Es gibt...
Ja, okay. Ich hab gerade versucht, das zu visualisieren, ja.
Das geht.
Übrigens, während Tiak ja Kel Norim gemacht hat und O'Neill Simpsons geguckt hat, waren ja, haben wir eben schon erwähnt, Sam und Daniel beschäftigt und Daniel hat Keilschrifttafeln übersetzt von dem Planeten P30255 und Sam hat die MELP-Daten analysiert von P5X3D7 und beides sind Planeten, von denen wir noch nie was gehört haben und noch nicht mehr hören werden. Also das sind jetzt random neue Planeten, die sie hier erfunden haben. Es ist kein Bezug zu irgendeiner Folge, die wir schon mal hatten oder so. Was ja auch ganz witzig gewesen wäre, so als Easter Egg.
Hast irgendwie. Du das jetzt nochmal nachgeguckt?
Ja, wieso?
Oder so. Und nicht der Planet der Förlinger?
Ist ja aufgefallen, dass ich das gerade live gemacht habe, weil es mir die Frage durch den Kopf gegangen ist. Das steht nicht in unseren Notizen, das habe ich hier in einem anderen Tab offen.
Das Lagerhaus ist auch eine von den Sets, wo sie für Innendrehs haben. Also es ist kein wahlloses Lagerhaus, sondern eins von den Soundstages, die sie benutzen. Und wenn Martin dann sagt, oh, da zählt ein Countdown runter. Vielleicht sollten wir dieses Lagerhaus verlassen, denke ich mir. Warum sollten die da irgendwas in die Luft sprengen, wenn ja dieses Teil definitiv zu dem Raumschiff gehört? Aber davon mal abgesehen, wenn sie dann rausrennen und von dieser Rampe runterspringen, das sind alles, alles Stunt-Doubles.
Ja, wobei, ich meine, sie bringen ja...
Wie man eigentlich fast schon ganz gut sehen kann.
Sie bringen ja Martin noch mit in den Raum, wo die anderen beiden noch gefesselt sind. Im Zweifel haben sie mitgekriegt, dass sie verfolgt werden und wissen, der Rest vom Team kommt auch dorthin. Die Annahme, dass dort eventuell eine Bombe platziert ist und ein Countdown das auch bedeuten könnte, dass hier eine Bombe... Also wenn ein Countdown losgeht und ein Teil meines Teams an diesem Ort gerade gefangen war, wäre meine erste Intuition auch mal erstmal weglaufen, nicht, dass hier irgendwas hochgeht. Es wird eigentlich gar nicht gezeigt noch, dass ihnen bewusst wird, was in Wirklichkeit gerade passiert ist. Also,
aber es ist ein schöner, sehr, sehr runder Krater, der den das Raumschiff da in den Boden reißt.
Dafür, dass das Raumschiff gar nicht rund war, ja.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Hätte es nicht mehr die Form von dem Raumschiff haben müssen?
Es war eine dicke Sprengladung aber in der Mitte nur.
Ich glaube, einer von den Drehbuchautoren hat es bei den Audiokommentaren gesagt. Wenn Carter und Daniel gefangen sind und die Außerirdischen versuchen, Informationen aus denen rauszukriegen. Und da hat einer von denen gemeint, das sieht man auch in dem Teil, der dann sich anschließt in der Folge, dass Daniel oder Michael Shanks ein hervorragendes komödiantisches Timing hat. So mit der Art, wie er reagiert und zu welchem Zeitpunkt er reagiert. So mit dem.
Ist jetzt für jemanden, der die Folge guckt, natürlich schwer zu bewerten, weil ist ja geskriptet. Also kann ja auch 100 Takes gebraucht haben, bis er das hinkriegt, aber ja. Kann ich mir aber auch vorstellen. Ich fand's nur, man hatte ja so das Gefühl am Anfang, Daniel versucht hier noch so ein bisschen aufrechtzuhalten, wir wissen hier von allem nichts, während Sam relativ schnell anfängt, auf die Fragen offensichtlich dumme Antworten zu geben, womit du ja ein bisschen verrätst, dass du dass du hier nicht komplett unschuldig gelandet bist. Also ich glaube, Sam hat relativ schnell gerafft, die glauben uns das sowieso nicht, also können wir jetzt halt auch einfach blöd kontern. So, was ist eigentlich seine Spezial, warum ist er so wichtig? Ja, er ist ein super ausgebildeter Spezialist. In was denn? was er, Unterhaltung.
Er schreibt humoristische Reden.
Genau.
Obwohl sie das im Original nicht sagt, da sagen sie einfach nur, er ist Redenschreiber.
Ah, ja.
Was dann wiederum der Bezug drauf ist, dass Tiax so plain English spricht, also wirklich ohne Schnörkel und sonst was, sondern...
Ja, und vor allem halt auch sehr wortkarg ist, also dass so jemand Reden schreibt, wo es ja darum geht, auch... Also ja, effiziente Kommunikation ist in der Tat so ein bisschen TRX-Ding, aber...
er kommt auf den Punkt.
So kann man sagen, da jetzt möglichst gut Informationen für die Massen verständlich zu machen, hätte ich jetzt gedacht, das ist nicht so unbedingt seins.
Man hat ja nicht definiert, was für Reden er schreibt. Man hat nur gesagt, das.
Ja, aber durchschnittliche Reden braucht schon ein bisschen mehr, als kurz und prägnant zu sagen, was Sache ist. Also da gehören gerade diese Schnörkel und ein bisschen drumherum Reden ja auch dazu.
Sag das mal den Politikern.
Die können das ja besonders gut.
Oder eben auch nicht.
Wie ging das in diesem einen Cartoon? Hier, unser Sowieso-Minister hat heute eine Stunde lang geredet. Ja, um was, über was denn? Ja, das hat er nicht gesagt. Ja, also, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Dirk tut.
Und was ich bei den Audiokommentaren noch erfahren habe, ich weiß nicht, die Audiokommentare waren der Regisseur, die beiden Autoren und noch einer vom Design-Team, glaube ich, war es. Ich weiß nicht, die waren sehr wortkarg und die Stimmen waren auch, ich fand die schwer zu verstehen dieses Mal. Auf jeden Fall einer von denen bevorzugt lieber die Drehs am Set so mit die Tage, wenn sie so im Konferenzraum drehen, weil da ist wohl das Catering echt super und der ist es wohl nicht so toll bei oder weniger gut bei so Außendrehs. Deswegen. Das hat noch keiner angesprochen, obwohl es steht bei euch im Skript. Wenn Tiek das Massagebett genießt, guckt Jack einen Film im Fernsehen.
Er schaut den Science-Fiction-Klassiker The Day the Earth Stood Still, also der Tag, an dem die Erde stillstand, und zwar in der Fassung von 1951.
Und ohne Ton, weil sie die Rechte für den Ton nicht hatten. Der hätte die nochmal ein Vermögen gekostet. Sie hatten aber die Rechte für die Bilder bekommen. Deswegen läuft der Film ohne Ton.
Also quasi ein Stummfilm.
Der ist natürlich auch immer eine geile Erklärung für so In-Story-Dinge. Wir wollten diesen Film zeigen. Nur die Rechte am Bild zu kaufen war billiger, deswegen haben sie den Ton am Fernseher aus. Super.
Ja, Copyright kann schon anstrengend sein.
Ja. Ja, wir sind ja jetzt hier in unserer Zeitlinie auch im Jahr 2024 angekommen, das Jahr, in dem alte Rechte an Mickey Mouse ablaufen.
Vorsicht.
Oh ja, Horrorfilme, genau, Horror-Mickey.
Das Internet
nur
hat jetzt
USA.
Spaß.
Ja, nur in den USA, in Deutschland nicht.
Ich wollte da keine Diskussion anfangen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das ja aktuell gerade wieder so ein heißes Thema ist.
Ja,
es sind schon Horrorfilme mit Mickey Mouse geplant.
Auch mit Winnie Pooh gab es ja schon letztes Jahr.
Martin erwähnt doch, dass die Welt von Echsenmenschen regiert wird.
Ja.
Könnten die Echsenmenschen die Goa'uld sein?
Ich vermute jetzt eher, es bezieht sich auf...
Ja, ich weiß, aber es wäre lustig, weil die ja auch so...
Ja, Echsen.
Unterwegs sind. Ja, das ist jetzt...
Da bin ich ja eher bei den Unas.
Vielleicht waren die ja auch hier. Apropos Goa'uld, Tiax Goa'uld sah ein bisschen zu groß aus.
Ja, der Kopf, der Körper war schon winzig, aber der Kopf war...
Der wächst halt noch.
Oh, haben Sie das selbst gemeint? Ist das eine Ente?
Der Kopf war schon eher so, wie man es von einem großen Goa'uld kennt. Also das war eher so, und Katie, du solltest dir innerhalb der nächsten Woche neue Larve suchen, bitte, danke.
Es ist langsam keine Larve mehr, genau. Wir wissen ja aber auch nur sehr grob, wie lange es dauert, bis er irgendwann mal eine neue braucht. Wer weiß, vielleicht wird ja irgendwann mal offscreen Junior ausgetauscht und sie haben es uns nicht gezeigt.
Ja, sie sind ja heute nicht durch Stargate gegangen. Also von daher war der Plothole-Generator wohl nicht aktiv. Sie hätten ja vielleicht einen...
Ah.
Ne? Und du solltest vielleicht noch die Sache mit dem Campingplatz erklären.
Oh, der Campingplatz, natürlich. Wenn ihr im Internet nach der Location von Martys Haus googelt, findet ihr eine. Dann landet ihr aber mitten im Wald. Hat einen einfachen Grund. Der Campingplatz hat eine Adresse, wo das Haus ist. Aber der Campingplatz ist eben, wenn man von der Karte von Norden drauf guckt, 200 Meter weiter links. Da ist das Haus, was ihr sucht.
Okay.
Wenn man drauf geht oder mit Google Street View kann man dort auch mal drauf geht, erkennt man es auch relativ gut. Der Zaun fehlt mittlerweile, an dem sie vorbeigelaufen sind. Aber das Haus ist schon ganz gut erkennbar, dass das wohl mal das war, was sie für den Dreh benutzt haben. Aber wirklich die Adresse, die man, wenn man die eingibt, landet man irgendwo an der Abzweigung zu einem Feldweg von der Hauptstraße mit einem Donnerbalken noch da, dass man da drüber fahren kann und das war's. Es ist sehr verwirrend. Ja, keine Ahnung. Amerikanische Straßenführung. Oder besser kanadische Straßenführung in dem Fall. Aber kommt in dem Fall auch selber raus, glaube ich.
Wenn Leute versuchen, mit einem Apple Maps mein Haus hier zu finden, landen sie auch immer an der nächsten Straßenkreuzung.
Ja, dein Haus stand ja auch wirklich im Wald bis vor 2 Jahren.
Ja.
Bis dir das Holz geklaut wurde.
Anderes Thema.
Richard Dean Anderson hat gesagt, die Arbeit mit Willie Garson, also der Schauspieler, der heute vielleicht für seine wiederkehrende Rolle als Stanford Blatch in der Serie Sex in the City bekannt ist, ist eine Erfahrung, die jeder machen sollte. Mit ihm zu arbeiten ist eine absolute Freude und ich wünschte, er wäre ein fester Bestandteil der Serie, damit ich ständig mit ihm arbeiten könnte. Er ist einer der witzigsten Menschen auf diesem Planeten und es ist einfach wunderbar, mit ihm zusammen zu sein. Geschweige denn mit ihm zu arbeiten. Als wir ihn für unsere Spoiler 100. Episode wieder einstellten, war ich sehr glücklich. Ich bete ihn an.
Und wenn man gerade schon von dem haben, der hat auch eine Star Trek-Referenz.
Natürlich.
Er war derjenige, der daran beteiligt war, dass Tom Paris wieder Ensign wurde.
Schöne Zusammenfassung.
Nächstes Thema.
Du hast gerade erwähnt, dass der bei Sex in the City, ja, dass er dadurch bekannt wurde. Ich wusste gar nicht, dass er dort mitgespielt hat. Also für mich ist Willie Garson, wenn ich jetzt nicht hier als Martin Lloyd auf dem Schirm habe. Bitte?
Will and Grace?
Nee, als Mozzie in White Collar.
Was tatsächlich relativ neu ist im Vergleich zu allem anderen, was wir bisher erwähnt haben.
Eine sehr, sehr tolle Serie ist unter anderem wegen der Rolle, wegen der Figur Mozzie, die er dort spielt. Eine der besten. Da ist er nicht ganz so verrückt, aber er darf so ein bisschen weird, darf er dort auch sein. Sex in the City habe ich keine Ahnung.
Aber es war die perfekte Besetzung für Martin Lloyd.
Das auf jeden Fall, ja.
Und falls jeden
bei nur weil das ergänzend noch auch als Kommentar bei diesem Kommentar dabei gestanden war. Deswegen habe ich es auch mit vorgelesen.
Ich werde hier mal abgewürgt.
Ist sehr schön, wie er bei Star Trek ja doch eine relativ veränderte Gesichtsstruktur hat. Und man ihn aber trotzdem den Schauspieler erkennt, weil die Gesichtszüge, da musst du schon eine sehr dicke Maske anziehen, und damit du ihn und seine Mimik nicht mehr erkennst. Das ist ja. Also könnt ihr ja gerne mal danach suchen. Er heißt bei Star Trek Voyager, heißt er Riga und spielt dort ein Alien und hat eine komplett andere Nase, hat Flecken im Gesicht, trägt lustige Klamotten, aber du kannst Willie Garson nicht sehen.
Die Folge heißt 30 Tage.
Geht.
Ja, dann haben wir es jetzt aber wirklich offensichtlich.
Ich denke schon.
Mhm.
Stefanie hat nach der Star Trek-Anspielung jetzt sowieso keine Lust mehr.
Eine Folge ohne Star Trek-Anspielung mal, bitte.
Das Nein, wird nicht funktionieren. Ausgeschlossen. Wir müssen immer darauf hinweisen, dass alles an Sci-Fi grundsätzlich zusammenhält und sich dagegen zusammenhängt und sich da gegenseitig zu bekriegen wenig Sinn macht.
Das sowieso. Und es gibt halt auch bei den ganzen Sci-Fi-Serien aus dieser Zeit vor allem, da hast du halt einfach auch super viele Überschneidungen, weil gerade die Schauspieler, die halt keine Hauptrollen haben, sondern irgendwo nur mal als Gast dabei waren, halt auch wirklich Serienhopping betrieben haben, Deluxe. Gut, während wir hier bei Stargate Willie Garson erst wieder sehen zur Folge 100, das dauert noch ein bisschen, reden wir in 14 Tagen über die Folge Rettung im Weltall. Es geht endlich mal wieder um
Gurren. Nur Rettung im All.
Entschuldigung, Rettung im All. Tangent im Englischen.
Ja, wir haben jetzt die zwei mehr oder weniger Self-Contained-Folgen, wobei die hier nochmal wieder aufgegriffen wird, durch und machen nochmal mehr zusammenhängende Dinge mit der Backstory.
Genau, wir gehen vor allem zurück zu Apophis, er kommt quasi vor in der nächsten Folge. Und wenn ihr davon mehr hören und erleben wollt, dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal.
Also die Podcast-Katzen im Hintergrund sind schon der Auffassung, wir hören uns auf jeden Fall in 14 Tagen nochmal.
Ja, ja, ja. Belana hätte jetzt gern auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit hier.
Dann
sorry, ich habe schon wieder
Star Trek erwähnt. Entlassen wir dich doch mal, um danach vorzugehen.
Habt ihr noch was? Nee.
Nein.
Dann bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.